Oh, jetzt haben wir schon wieder so viel Kohle geraced und jetzt sitzt da wieder einer und der macht uns so viel Druck im Nacken. Wir müssen Umsatz bringen, Neukunden bringen, Neukunden bringen, Neukunden bringen, Neukunden bringen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Wie ist denn das bei dir? Aber uns ist das sehr entspannt, weißt du? Wir sind bootstrapped und wir haben gar keinen Investor und wir wachsen organisch und bei uns ist keiner, der hinter uns steht und mit der Peitsche schwingt. Ja, Leute, so kann es gehen im Startup, die zwei Varianten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast. Hier immer mit der wunderbaren Aileen, mit mir und mit unserem wunderbaren Gast Michael. Und heute mit einer absoluten Neuerung. Aileen und ich sitzen das erste Mal zusammen und nehmen zusammen auf. Insofern schauen wir mal, wie es wird. Lieber Michael, du bist heute der Wichtigste in diesem Teil. Stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
Also erstmal muss ich sagen, vielen Dank für das nette Intro. Ich finde es sehr gut, wie ihr da reingeführt habt in dieses Thema. Ganz so schwarz-weiß ist es nicht, aber es gibt so gewisse Pole, in denen wir uns da bewegen. Insofern vielen Dank, dass ich hier eingeladen bin. Ich bin der Michael, bin seit mittlerweile fast 19 Jahren, fast 20 Jahre in der Pflegebranche unterwegs. Also ich glaube, behaupten zu können, dass ich mich da mittlerweile ganz gut auskenne in diesem ganzen Elderly Care, Healthcare Bereich. Bin selber sehr unternehmerisch, seit fast 20 Jahren dann auch eine eigene Company, habe schon mit 19 meine erste Company gegründet. Und habe in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv in der Pflegelandschaft gearbeitet, bis vor 2,5 Jahren ungefähr in meiner Company, in dem Seniorenportal.de. Es kennt vielleicht der ein oder andere, großes Portal für ältere Menschen und Angehörige in Deutschland und als großer Recruiting-Dienstleister eben auch unterwegs gewesen. Und dann hatte ich irgendwann mal gedacht, Mensch, so nach 16, 17 Jahren, es ist dann auch mal gut irgendwann. Mhm. Und da haben wir auch ein bisschen, da sind wir gebootstrapped, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, haben Strategen mit dabei gehabt. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich will mal wieder Neuanfang wagen nach der Zeit. Und dann haben wir unsere MS Investment Partners ins Leben gerufen. Da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Hab 3 Kinder. Mein Großer hilft mir operativ ziemlich stark im Business mit, macht sehr, sehr viel Spaß. Meine Mittlere ist 15 und meine Kleine ist 7. Das heißt, ich habe eine große Range und habe also keine Unterbeschäftigung, möchte ich mal sagen, sowohl beruflich wie privat.
Sehr gut.
Ja, wer 3 Kinder erziehen kann, der kann auch ein Unternehmen führen. Davon bin ich überzeugt.
Es hat gewisse Parallelen. Das ist eine spannende Frage übrigens. Was sind da die Parallelen? Manchmal ist es so wie bei Startups ein bisschen, ja. Muss man auch mal die Hand nehmen.
Ja, bei uns ist es immer wie Sack Flöhe hüten, sage ich immer. So fühlt sich das an und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja, ist total spannend. Also ich finde, das wär vielleicht sogar ein eigener Podcast, was haben Kinder und Startups gemeinsam? Total spannend.
Können wir mal eine Folge zu machen, finde ich gut.
Ja. Die brauchen viel Fürsorge, viel an die Hand nehmen. Manchmal haben sie splinige Ideen, manchmal muss man sie wieder auf Kurs setzen und dann hofft man, dass es nicht scheitert.
Eben, was ist denn mit dir los? Das ist ja total crazy.
Und die sind immer alle ganz schön lange wach.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Sehr cool. Jetzt sitzen wir ja heute hier und wollen mal so ein bisschen über das Thema, was ich wirklich spannend finde, so ein bisschen drüber reden, was wir am Anfang ja auch schon hatten. Lass uns doch mal so ein bisschen diese Seite beleuchten mit, wenn ich gründen will, macht es Sinn, mit einem Investor zu gründen? Wenn ja, was sind so mögliche Fallstricke? Wo macht es Sinn, vielleicht auch Investoren strategisch mit reinzunehmen? Vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen in die Investorenwelt mitnehmen und den Leuten mal so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich zum Beispiel der Unterschied zwischen Angel und VC? Ich glaube, das ist ja auch noch mal ganz wichtig, weil ich habe immer so das Gefühl, da ist so ganz viel, so ganz wenig Grundwissen, also viel wenig Grundwissen ist da, aber du hast so das Gefühl, so richtig tief rein geht's irgendwie nicht und dann kommen die Leute um die Ecke und sagen so, wir wollen jetzt was gründen und dann, ja, wie willst du das denn finanzieren? Muss ich mal gucken, so. Und das ist so was ich auch öfter mal halt mitbekomme. Insofern freue ich mich sehr, dass wir jemanden da haben, der uns mal so ein bisschen Einblicke geben kann.
Also ich spreche da so ein bisschen aus eigener Erfahrung natürlich. Wir haben das gebootstrapped, alles aufgebaut, was wir damals aufgebaut haben. Das ist erstmal ein harter Weg. Da hast du die ersten Jahre, das weiß jeder, der sein Unternehmen aufgebaut hat, hast du die Scheuklappen auf, schaust möglichst selten auf dein Konto, schaust möglichst häufig auf viele andere Dinge, die dich irgendwie nicht so befriedigen wie die BWAs in den ersten Jahren, sondern da geht es dann darum, eine Idee zu haben, eine Vision zu haben und diese Vision möglichst marktgerecht, damit ich auch irgendwie einen Impact schaffe. Also ich sage immer, womit macht ihr denn die Welt besser, ihr lieben Startups oder ihr lieben auch schon etablierteren Unternehmungen? Und wenn ihr das gut prägnant in einem Satz auf den Punkt bringen könnt, dann kann man über weiteres Wachstum reden. Wenn ihr das nicht auf den Punkt bringen könnt, dann wird es da schon schwierig. Mhm. Und diese Phasen, die habe ich irgendwie durch. Also dieses Wachstumsthema aus eigenen Mitteln. Ja, ich finde, das ist ein gutes Learning, weil dann kann man auch mit weniger Geld umgehen und weiß, Geld auch zu schätzen. Ich sehe das manchmal bei Startups, die denken, Mensch, jetzt haben wir unsere ersten 50.000 Euro Umsatz gemacht, jetzt sind wir 20 Millionen Euro wert. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, wenn ihr wisst, was ich meine, weil das hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Und es hat auch ein bisschen was mit Demut irgendwie auch zu tun, finde ich. Und auch mal zu gucken, wo steht man denn jetzt eigentlich wirklich und wie ist man denn im Markt jetzt wirklich unterwegs? Um auf deine Frage einzugehen, wir haben selber einen Strategen mit dazu genommen oder zwei Strategen mit dazu genommen nach 7 oder 8 Jahren. Unternehmertum, organisches Wachstum. Das ist was Gutes gewesen für uns damals, weil sie haben uns unterstützt, sie haben uns arbeiten lassen und wir hatten einen Mehrwert durch diese Partnerschaften. Das muss man ja so sehen, wie also ich sage ganz oft, das ist wie Parship für die Pflege, was wir jetzt hier betreiben bei unserer MSI. Wir versuchen, die passenden Partner zusammenzubringen und das ist ja letztlich, was irgendwie zählt. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Partner, um auf deine Frage einzugehen, Björn. Also Die Range reicht ja von einem Angel-Investor, von dem wir reden, der halt kleinere Tickets macht, also vielleicht mal 30.000, 50.000, 100.000 Euro ist aber dann auch schon relativ viel. Ja. Mhm. Geht das dann über zu Super-Angels, die doch wohlhabender sind und größere Tickets machen, das können auch mal ein paar Hunderttausend sein, geht dann weiter in Richtung Family Offices, das ist dann so die zweite Stufe, die wir sehen, gibt aber auch sehr, sehr große Family Offices von großen etablierten Unternehmungen, wo es teilweise auch in die Millionen natürlich geht, dann gibt es den ganzen Bereich VC, Venture Capital, die sind auf Wachstum ausgerichtet und suchen Unternehmungen, die sie teilweise in frühen Phasen aber mit einem gewissen Risiko eben unterstützen können. Die wissen, dass nur 20-30% von diesen Startups wirklich High Performer sind und auch durchkommen, sodass es da doch schon erhebliche Unterschiede gibt. Innerhalb dieser, es gibt Impact VCs, die haben dann auch nochmal so den Fokus ein bisschen mehr auf, wir wollen was Gutes tun, wir schauen uns an Nachhaltigkeitsthemen und andere und soziale Brennpunktthemen, wo jetzt die Pflege natürlich als unterstützenswert schon auch gilt. Das ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Und dann vielleicht noch zwei weitere, da bin ich auch schon durch mit der ganzen Aufzählung. Dann haben wir noch die Private Equities, die steigen naturgegebenermaßen erst sehr, sehr spät ein, wenn wir Targets haben, die sehr performant sind, möchte ich mal sagen. Da geht's los bei vielleicht 500.000 EBITDA, 1 Million EBITDA. Da muss man aber schon im relevanten Bereich sein und nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Und Strategen haben eben ein strategisches Interesse einzusteigen bei Unternehmungen, oftmals im gleichen Marktsegment tätig und suchen Partner, mit denen sie langfristig wachsen können. Ein VC hat einen begrenzten Horizont, würde ich jetzt mal sagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, will das gar nicht beurteilen. Mhm. Die haben dann halt eher so die 3 bis 5 Jahre in der Pipeline und ein Stratege möchte gemeinsam wachsen. Das ist ein anderer Ansatz und die passen auch nicht unbedingt immer gut zusammen. Deswegen sollte man da auch im Rahmen des, wir nennen das immer Equity Story, also ein Unternehmen, was wächst, dann hat eine gewisse Story, eine Historie, da sollte man ein bisschen schauen, wie ist das auch perspektivisch sinnvoll.
Okay, das ist eine coole Aufschlüsselung, ja.
Absolut und vor allen Dingen auch mal wichtig tatsächlich, also ich nehme mich da auch nicht raus, ich habe da jetzt nicht auch den kompletten Durchblick von Anfang an gehabt, ich habe immer in Startups, Scale-Ups, also wirklich schon eher so in der Richtung Scale-Up gewesen, aber noch ein bisschen mit Startup-Vibe und Background, aber eigentlich schon vorbei. Und dann gab es aber immer Investoren. Das waren einfach Investoren. Was für Investoren das am Ende waren, so, das hat mich früher auch nicht interessiert. Jetzt mittlerweile war ich ja auch so ein bisschen in Richtung Private Equity. Was ich aber immer gemerkt habe, ist, Und wenn ich mich mit Gründern und Gründerinnen unterhalte, Investoren bedeutet immer Druck. Druck in Form, und da werden jetzt erstmal alle über einen Kamm geschert. Deswegen sind wir heute auch hier, um darüber zu sprechen, weil das Wort Investor ist so, ja, und da musst du halt auch deine Ziele irgendwie, die werden gefühlt gewürfelt oder einfach nur festgelegt, die müsst ihr erreichen, die erreicht ihr halt irgendwie mit dem und den Aktivitäten beispielsweise, wir kennen das ganze KPI-Gaming, und da muss die Kohle einfach hinterher dann da sein, und wenn das nicht passiert, dann gibt's halt auf den Deckel. Das heißt, dass viele Gründer und Gründerinnen so sagen, ja, also klar, Bootstrap ist cool, sofern du die Möglichkeiten hast, ich möchte eigentlich gar keinen Investor, weil dann habe ich auch Druck, bin ich flexibler. Würdest du jetzt sagen, das ist wirklich immer so, oder mit den Investoren, dass immer Druck dahinter ist, oder gibt es da eben auch verschiedene Abstufungen? Also ich kann mir vorstellen, jemand, der eine Mille reinpumpt und nicht 30k und nicht auf Risiko nicht geht, dem ist das nicht ganz so wichtig wie jemand, der da wirklich richtig reingepumpt hat, aber mein Laienwissen.
Also das ist ja so ganz schwarz-weiß, ist es ganz schwierig, glaube ich, weil es gibt ja auch unterschiedliche Abstufungen. Also das ist ja auch was Menschliches irgendwo, da arbeiten ja auch überall Menschen. Und so wie die Menschen sind, so ist dann auch die Erwartungshaltung teilweise, die dann an mich als Unternehmer oder als oder an das Unternehmen herangetragen werden. Schwierig finde ich immer, wenn du dann so Partner hast, die sehr KPI getrieben sind und dann, sage ich mal, das Management-Team schon fast zu 20% der Zeit nur noch damit beschäftigt ist, Checklisten auszufüllen, Dashboards auszufüllen und sich aus Sicht der Operativen gar nicht mehr so widmen können, rausgerissen werden. Schwierig ist auch, wenn am Sonntagabend eine Nachricht kommt, in der dann drinne steht, ja, ich habe hier mal 42 Fragen, die Finanzkennzahlen bitte bis morgen früh um 8.30 Uhr komplett aufbereitet zukommen lassen. Es gibt solche Fälle. Das ist halt ein schwieriger Case dann. Und das sind dann die, die das meistens erst dann erfahren, wenn sie neben demjenigen im Bettchen liegen, den sie dann eben als Partner an ihrer Seite haben. Vorher fängt der Spaß noch nicht an, der fängt dann erst hinterher an. Das heißt, es ist schon wichtig und gut auch zu überlegen, als Startup oder als Unternehmen, gibt ja auch im fortgeschrittenen Stadium, mit wem möchte ich denn den Weg gehen? Und ich muss ein gutes Gefühl haben. Ich finde immer, also ihr habt alle ein Leben und es kommt irgendwie darauf an, wie ich dieses Leben leben will. Ne? Möchte ich maximal skalieren, kann ein VC super, super interessant sein. Der bringt Geld mit, der hat auch das Ziel, vielleicht in 3 bis 5 Jahren einen Exit zu machen. Mhm. Und da geht es maximal um Wachstum und dann wird da eben sehr, sehr viel investiert auf beiden Seiten, die einen Geld, die anderen Zeit. Und dann ist das Ziel, in 3 bis 5 Jahren das Maximale gemeinsam rauszuholen. Das ist aber auch nicht jeder gleich. Es gibt ja auch Impact-VCs, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt VCs mit sehr großen Schwerpunkten auf die jeweiligen Märkte, also Healthcare oder Immobilien oder Finanzen oder was auch immer, was es alles gibt für Märkte. Und da muss man schon genau hinschauen. Tendenziell würde ich immer sagen, ist ein Stratege langfristig orientierter. Von der Ausrichtung her ist ein Angel-Investor auch, weil die auch kleinere Tickets haben, weil sie auch selber schon oft gegründet haben, anders unterwegs als vielleicht der ein oder andere VC, wobei ich hier kein Bashing betreiben will. Aber es gibt schon Unterschiede.
Ja. Ich spiele immer mal gerne so mein Lieblingsbeispiel, seit es die Höhle der Löwen gibt, glaubt jeder, ich kann sehr leicht ein Unternehmen gründen, kriege eine Millionenbewertung und werde danach reich. Ich muss immer sehr lachen, wenn ich das sehe. Also für mich ist das wirklich, ich komme aus einem Bootstrap-Startup, ich war davor im Bootstrap-Startup und ich mag das sehr, einerseits, weil du halt in Ruhe arbeiten kannst und weil du organisch wachsen kannst. Jetzt kommt das Aber. Du kannst halt aber auch viele Sachen nicht machen, weil du einfach die finanziellen Mittel gar nicht dazu hast. Das heißt, du wächst einfach langsamer. Das ist für Menschen wie mich in meiner Head-of-Sales-Position zum Beispiel nicht immer ganz einfach, weil du sitzt dann da schon und denkst dir so, boah, geil, ich habe so eine Idee, da könnten wir mal richtig, geht nicht, okay, alles klar, das Budget fehlt. Okay, ich brauche noch 5 Neukunden dafür, dann, also ich muss, ne, das ist halt so die Geschichte dabei, ich muss die Neukunden reinholen, die meine Idee finanzieren. Völlig fair. Aber das macht es halt auch nicht immer leicht. Und ich muss immer sehr lachen, wenn ich dann da sehe, da kommen dann Leute, die sitzen dann da und präsentieren. Da gibt es auch welche, die sind schon lange am Markt, sehr erfolgreich, funktioniert einwandfrei, wo ich mir dann immer frage, okay, mich dann immer frage, wenn ihr jetzt irgendwie einen Invest von 100.000k anfragt oder 100k anfragt und ihr macht zig Millionen Umsatz schon, wofür braucht ihr dieses Invest oder geht ihr da nur hin, weil ihr das Ding nochmal bekannter machen wollt? Ne? So, das, ja, genau. Und das ist halt das Ding. Aber wenn du so an deine Zeit, als du gegründet hast, denkst, und wir sind ja beide auch in der Pflege unterwegs, wir ja auch relativ viel, und das ist halt so, Pflegebranche ist immer irgendwie auch fürs Herz, und das mag ich sehr, weil die Menschen, mit denen du da was tust, und du kannst halt wirklich was bewegen. Wenn wir das mal so runterbrechen aufs Business, was dahinter steckt, hast du manchmal auch gedacht, boah, also so bootstrapped, nur bootstrapped ist auch schon hart?
Also ich habe das sehr intensiv gedacht in den ersten Jahren, aber eigentlich auch noch danach. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Strategen hatten, und dann hast du einen anderen Druck. Also das verlagert sich. Dann hast du zwar ein bisschen Geld zum Investieren, aber du hast dann natürlich auch eine Verantwortung. Also es ist immer so ein bisschen Fluch und Segen in einem, habe ich das Gefühl. Also wenn wir jetzt für ein Unternehmen 3 Millionen Euro besorgen, einen passenden Partner finden, der dieses Investment in die Company reingibt, dann ist das erstmal gut. Bedeutet aber gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille auch, dass der Partner natürlich auch sehr genau schaut, was mit diesem Geld passiert, wie wird dieses Geld investiert. Deswegen wollen die Investoren ja auch wissen, wie ist die Mittelverwendung, also wie wird das eingesetzt, wie sieht der Finanzplan Post-Money dann aus. Und das ist dann eine andere Ebene, aber es ist nicht so, dass man dann völlig sorgenfrei ist, möchte ich mal sagen. Das ist dann ein Wachstumscase. Es kommt auch darauf an, wie resolut die Gründer sind, ob die auch mit Druck umgehen können. Mhm. Also es gibt ja so und so Druck, aber der Druck wird jetzt nicht weniger, wenn ich 10 Millionen eingesammelt habe von 5 verschiedenen VCs, also oder von mehreren Partnern. Dann wird der Druck ja nicht weniger, dann wird er eher größer, auch wenn ich dann relativ viel Geld erstmal auf dem Konto liegen habe. Und das muss man halt einfach wissen, auf welches Spiel, Aileen, du hast gemeint, dieses Game, ne? Das ist halt einfach, ich lasse mich halt dann darauf ein, aber es gibt ja auch ganz viele Bereiche, wo man das Geld auch einfach braucht. Also da hat man jetzt gar nicht die Möglichkeit, sich mal zu überlegen, wie machen wir das? Also im Maschinenbau oder wenn wir jetzt, wir haben ein Target, die bauen humanoide Roboter. Also so einen humanoiden Roboter baust du halt nicht für 1.000 Euro. Da ist KI hinten dran, da sind Large Language Models dran. Das kostet alles wahnsinniges Geld. Und wenn du das entwickeln willst, dann brauchst du halt Partner, die einfach auch Geld mitbringen. Und bei anderen Unternehmungen ist es dann eher eine Wachstumsfinanzierung. Die funktionieren schon. Das gibt es ja auch gerade in der Pflege einige, die dann sagen, okay, für weiteres Wachstum, Marktdurchdringung, Björn, du hast gesagt, auch für Vermarktung. Das sind Themen, wo ich dann eben Geld brauche, um schneller zu wachsen letztlich.
Ja, wobei also Erfahrungswert, da habe ich selber aus der eigenen Historie, war ganz spannend, Startup schon am Markt und wir hatten auch Kunden und alles, und dann bist du rausgegangen und wolltest genau diese Wachstumsfinanzierung, und ich habe irgendwie so das Gefühl, was unsere Gründer uns immer gespiegelt haben, Wachstumsfinanzierung ist schwieriger sogar zu bekommen, als wenn du am Anfang hingehst mit einer Raw Idea und sagst, ey, das ist es, was ich machen will. Ich will eine Plattform bauen, meinetwegen. Dafür brauche ich Summe X, damit das so viel passiert. Und dann sagen die, ja, okay, kann ich zwar noch nicht greifen, aber ich sehe das Potenzial dahinter, mache ich. Ja. Erfahrung bei dir, stimmt das? Ist das wirklich?
Ja, das kann man auch begründen. Also ich meine, wenn du jetzt so eine Company hast, die schon ganz gut funktioniert und du suchst eine Wachstumsfinanzierung, dann hast du ja schon eine Traction die letzten Jahre. Irgendwie hast du ja eine Entwicklung die letzten Jahre. So, und diese Entwicklung, die siehst du ja. Und dann ist es schwierig für einen Investor zu glauben, dass es jetzt auf einmal einen wahnsinnigen Hockeystick gibt nach 4-5 Jahren. Das ist natürlich, am Anfang hast du nur Vision. Und am Anfang hast du auch keinen realistischen oder keinen real zu berechnenden Unternehmenswert. Du sagst einfach, ich habe eine Idee, ich habe das Marktpotenzial, ich glaube, dass wir in 3 Jahren 5 Millionen Euro Umsatz machen und 500.000 EBITDA. Aber das kann man dir glauben. Das muss man dir aber nicht glauben, ne? Also insofern ist das ein spannender Case. Und dann sind natürlich welche dabei, die sagen, okay, ich glaube an diesen Hockeystick, da gehe ich frühphasig rein. Meistens ist es dann sehr frühphasig. Und Wachstumsfinanzierung ist insofern schwieriger, weil du halt schon eine Traction hast und die Leute müssen dir halt deine Story auch dann glauben. Also warum klappt es jetzt auf einmal nach 4 Jahren wie
Podcast, ne? Wenn du ein Produkt hast, was du auf eine andere Branche ausrollen willst, zum Beispiel, oder einen anderen Markt angehen willst, glaube ich, ist es noch relativ einfach, so vom Gefühl her, ne? Weil dann hast du eine gute Erklärung dazu, ja, wofür du es brauchst. Ja. Aber ja, okay, sehr, sehr spannend. Wobei auch da wieder, habe ich jetzt letztens gerade eine Geschichte gehört, sehr spannend, irgendwie großes Unternehmen, HR-Tech, hat gerade irgendwie, glaube ich, 350 Millionen oder sowas geraced, will an deutschen Markt damit. Und will für Go-to-Market 2 Millionen in die Hand nehmen, wo ich denke, ey, Moment, ihr habt da 360 geraced und ihr glaubt, mit 2 Millionen kommt ihr an Markt, relativ unrealistisch, also so die Gewichtung alleine schon so, ne? Es ist schon spannend irgendwie, so was da so passiert. Eine Frage, die mir die ganze Zeit auf der Seele brennt. Hast du das Gefühl, dass diese überhitzten Summen, die in den letzten Jahren in Startups geballert wurden. Ich nehme nur die ganzen Lieferdienste, keine Ahnung, wie sie alle heißen, die mittlerweile ja auch zum Großteil vom Markt verschwunden sind, außer 2 Big Player, das war's. Hast du das Gefühl, das hat sich geändert in den letzten Jahren wieder? Kommen wir wieder zu einer, ich sag mal, mehr Normalität hin? Und zweite Frage gleich im Anschluss. Du hast eben die ganze Zeit auch schon ganz schön von was gesprochen, was mich brennend interessiert, Impact Investors. Das heißt also wirklich Leute, die sagen, ja, ich gucke mir sehr genau an, in was ich investiere. Das ist das, was für die Zukunft verändert, das was, all diese ganzen Dinge. Wird das mehr?
Also vielleicht die zweite Frage zuerst mit diesem Impact-Thema. Ich habe schon das Gefühl, dass ein Teil der Investoren jetzt schaut, wie können wir in den Märkten, wo aktuell wirklich dringender Bedarf ist, uns platzieren. Ich habe gerade vor 2 Tagen eine Super Angel gesprochen, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die auch privat sehr, sehr viel Geld hat durch Unternehmensverkäufe. Und die hat gesagt, ich will unbedingt ein Target in der Pflege. Ich will dieses eine Target in der Pflege machen, weil mir die Pflege einfach wichtig ist. Die hat eine Mutter, die gerade gepflegt wird, die sieht, was alles nicht funktioniert. Mhm. Da hast du natürlich so diesen persönlichen Bezug dazu. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch nochmal so ein Anreiz. Und ich sehe es aber auch bei größeren Investoren, gerade im VC-Bereich auch, sehe ich schon 3, 4, 5 in Deutschland, jetzt insbesondere mal im Healthcare-Bereich, die da ziemlich intensiv unterwegs sind und sogar einen Schwerpunkt darauf gelegt haben. Natürlich wollen die alle auch Geld verdienen durch ihre Investments, ist völlig klar, aber die sagen jetzt, also das 10. Immobilien-Ding ist jetzt auch nicht deren Beritt vielleicht, oder das wollen die nicht in den Fokus nehmen, sondern die sagen halt, wir gehen ganz gezielt in Healthcare oder in Elderly Care zum Beispiel. Mhm. Und die erste Frage war nochmal, Björn, jetzt muss ich mich nochmal abholen.
Das ist echt immer gut, wenn man sich selber an seine nicht mehr erinnern kann, weil man die so bestellt hat.
Der überhitzte Markt.
Überhitzte Markt mit den großen, Summen, ja, genau, richtig. Mhm.
Der überhitzte Markt. Da muss man ja ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sag mal, wir bewegen uns ja im Elderly Care und im Healthcare-Bereich. Healthcare-Bereich gibt's das vielleicht noch stärker. Im Elderly Care oder im Pflegesektor wirst du ja recht wenig Unternehmungen finden, die so gehypt wurden. Es gab ein Kenby. Kenby war ziemlich erfolgreich, wurde gut gefundet in den letzten Jahren, gehypt, sind vor einem halben Jahr circa pleite gegangen, weiß nicht, wie viele Millionen da drin waren, aber über 20 Millionen mit Sicherheit.
Ich würde sagen, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Weil die da wirklich ein paar, ich glaube, auch handwerkliche Fehler gemacht haben, internationale Investoren, wenig Ahnung auf Investorenseite vom deutschen Pflegemarkt mit Sicherheit vorhanden war. Es gibt aber auch so Cases wie damals CareShip vor, wann war das, 7 Jahren ungefähr, die haben auch 14 Millionen Euro damals eingesammelt, sind auch irgendwann mal pleite gegangen nach 3, 4, 5 Jahren. Jetzt sind sie wieder auf einem guten Kurs, aber komplett neu aufgebaut. Und ich glaube, da gibt es schon so ein paar Beispiele, wo so ein überhitzter Markt auch in der Pflege war. Gilt auch für Pflegeträger damals. Ich glaube, die ganz großen Pflegeträger, wie wir sie so kennen, Korian, Aloheim und Co., waren früher auch ziemlich intensiv auf Einkaufstour. Das machen die jetzt deutlich weniger. Und da sieht man schon, dass die Zurückhaltung deutlich stärker ist. Mhm. Also es wird nicht mehr alles sofort gekauft. Ich glaube, in anderen Märkten ist diese Überhitzung deutlich stärker als in der Pflege. In der Pflege sind die nochmal sensibler, weil Pflege ist kein einfaches Thema. die Regulatorik spielt da rein, deswegen sind die ein bisschen skeptischer und dann kommen auch noch so Pleiten dazu, wie jetzt von Kenby und Co. Mhm. Das macht es natürlich für viele nicht so einfach, aber also was wir jetzt für eine Erfahrung machen, wir machen gerade eine Ansprache für mehrere Unternehmungen, dass ganz großes Interesse da ist, genauso nachhaltige Themen wie jetzt Pflege eben auch zu besetzen und zu bespielen.
Jetzt kommt Werbung. Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Okay. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was sind so, wenn du es natürlich beurteilen kannst, aber was sind so viele häufige Fehler, die Startups machen, wenn es darum geht, dass sie gründen, dass, wenn sie, sag ich mal, eine finanzielle Unterstützung suchen, dass sie gegebenenfalls mit den falschen Investoren gehen oder dass sie zu früh mit Investoren gehen und vielleicht doch Bootstrap eher das Bessere gewesen wäre für die. Was sind da so die häufigsten Fehler, die du sagst, da siehst du Patterns?
Also ich sehe bei den Investoren ganz oft das Thema, wo ist denn die Traction? Also wo ist denn der Nachweis, dass das überhaupt funktioniert? Und dann sind wir bei einem Schlüsselthema. Braucht dieses Unternehmen, also braucht die Welt dieses Unternehmen, möchte ich mal sagen, braucht die Pflege wirklich dieses Unternehmen? Und das gilt ja nicht nur für die Pflege, das gilt ja für all die Unternehmen, die sich jeden Tag gründen, von denen es dann 20% ja irgendwie schaffen. Also schaffen heißt, sie überleben. Von diesen 20% sind dann vielleicht, weiß ich nicht, nochmal 30% erfolgreich und die anderen kommen durch, möchte ich mal sagen. Aber wenn ich den Prozentsatz dann nehme, der dann übrig bleibt, ist es relativ gering. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie so ein Indikator, dass man sagt, okay, prüfe doch erstmal, ob der Markt wirklich deine Dienstleistung wirklich braucht. Also ich sehe ganz viele Startups, die gründen sich, weil sie denken, sie könnten damit Geld verdienen primär, aber nicht unbedingt mit der Intention rausgehen und sagen, okay, wo haben wir überhaupt ein Need? Was braucht die Operative und wie können wir das umsetzen, wenn es da noch nicht so viel Wettbewerb gibt? Also man kann immer besser sein als der Wettbewerb. Aber wenn ich jetzt das 20.000. Produkt, was komplett identisch ist, nur mit Verdrängung in den Markt platzieren will, dann muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich diesen Kampf wirklich aufnehmen will.
Fair. Also alle, die jetzt gerade überlegen, das nächste Startup mit KI-Anhängsel zu gründen, sollten vielleicht nochmal nachdenken, ob man es wirklich braucht.
Kommt drauf an, welche KI, ne? Wofür, glaube ich, ja.
Das komme ich auch immer, aber weil ich habe das Gefühl, so die letzten Startups, die gegründet wurden, da war halt einfach KI mit dran und hat auch jeder da irgendwie Geld reingeschmissen. Also das ist so meine Wahrnehmung teilweise.
Ja, also KI ist natürlich super gehypt, auch in der Pflege natürlich ein Thema, ne? Jetzt, wo ich viele Systeme auch zusammenbringen kann mit Schnittstellen und Sturzsensorik und was man mit KI und Kampf gegen die Einsamkeit, das ist ein Riesenthema, was wir in der Pflege sehen. Wie schaffen wir es, dass eine KI, also ich mache jetzt ein Beispiel, eine unserer Beteiligungen ist Memento, das ist sowas ähnliches wie ein CW-Fotobuch, müsst ihr euch vorstellen, nur dass dort viel, viel mehr Text reingehen kann, dass wir mit Oma Müller sprechen können. Oma Müller wird angerufen und gefragt, Mensch, erzähl doch mal von der KI, angerufen und erzähl doch mal von deinem ersten Schultag, was ist deine Lieblingsfarbe und wie war deine erste Liebe und wann hast du geheiratet, wie auch immer. Und daraus entstehen Lebensbücher, Lebenswerke, Erinnerungsbücher etc. mit einer KI-Unterstützung. Und das ist so ein Thema, was früher gar nicht möglich war. Ältere Menschen konnten das gar nicht so konservieren. Und das sind so Themen, wo wir dann auch mal sagen, als Angel, da sind wir wieder bei einem anfänglichen Thema, wir gehen dann so als Angel rein, das ist unterstützenswert, das finden wir toll. Und da leistet die KI dann ihren Beitrag irgendwie dazu. Oder Spracherkennung in der Pflege. Die Doku von QM-Handbüchern, Riesenthema in der Pflege. QM-Handbücher muss jedes Unternehmen in der Pflege haben. Die stehen irgendwo im Schrank Und die werden auch irgendwie mal aktualisiert und dann stehen die aber da. Und wenn die internationale Pflegekraft aus Albanien, aus Mexiko oder von den Philippinen dann eine Frage hat und bei Oma Müller am Bett steht und die hat die Kubitus und weiß nicht, was sie denn machen sollen, dann müsste die theoretisch diesen Schrank aufsuchen, müsste in dem QM-Handbuch nachschauen, wie die Verfahrensanweisung bei die Kubitus ist. Und dann ist das Problem, dass es meistens nicht in 300 Sprachen übersetzt wurde, sondern nur in Deutsch.
Ganz kurz. Da hätte ich ein Tool für, was das kann. Ich kenne das zufälligerweise, weil ich es verkaufe.
Da sind wir doch schon mitten im Thema.
An dieser Stelle kurz loswerden. Danke für diesen Elfmeter, den ich so schön versenken kann. Aber du hast vollkommen recht. Ja, sorry für die Unterbrechung, aber es musste einfach gerade sein. Ja,
das ist ganz schön, ich weiß. Und das ist aber auch dann, da macht eine KI total Sinn. Weil eine KI spricht, eine KI ist international, eine KI übersetzt und eine KI ist wahnsinnig schnell. Weil ich habe nur ein Problem und ich will keine 180 Seiten QM-Handbuch durchlesen, sondern ich brauche eine schnelle Lösung. Und das sind so sinnvolle KI-Tools und da gibt es ja durchaus ein paar auch in der Pflege, da wird es auch mehr geben. Auch in der Häuslichkeit im Übrigen, was die Robotik angeht, wird sich sehr, sehr viel tun in den nächsten 50 Jahren. Also auch was Hilfe in der Häuslichkeit angeht, was Kommunikation in der Häuslichkeit angeht. Humanoide Robotik ist ein Riesenthema in Zukunft. Also da spielt KI schon eine Riesenrolle. Aber nicht jedes Unternehmen, wo KI draufsteht, macht wirklich KI. Und nicht jedes Unternehmen, wo KI drin ist, kriegt auch Geld von Investoren. Also auch die schauen mittlerweile ein bisschen genauer drauf, weil vor einem Jahr haben sie vielleicht alles finanziert, wo KI drauf stand. Jetzt schauen die schon mal ein bisschen genauer, weil jetzt sagt ja jeder, er macht alles mit KI. Ne?
Ich mag ja bei, also erstmal finde ich, es ist ein krasses Thema, weil wir versuchen ja auch immer in unserem Podcast also den Horizont zu erweitern und nicht nur in unserer Software-Tech-Bubble zu sein, sondern mit Pfleger. Jetzt klar, durch Björn haben wir auch viel Kontakt in die Außenwelt der Pflege, aber jetzt auch da mal zu hören, wo KI eigentlich wirklich auch Sinn macht, ne? Weil für mich aus meiner Software-Bubble ist so, ja gut, dann hast du KI in der nächsten Software drinne, die dir eine Zusammenfassung deines Gesprächs macht oder dir vielleicht einen Vorschlag macht, was du tun solltest. Aber das ist so, ja, okay, das erleichtert auch mein Denken, aber in der Pflege jetzt in dem konkreten Beispiel, dass das einfach mal unterschiedliche Menschen zusammenbringt, die unterschiedliche Sprachen haben, aber eigentlich dasselbe können, ja, weil sie eine Person pflegen können. Nur die Sprache, das Problem ist, dass da KI halt einen ganz anderen Effekt auch hat und so wichtig ist. Und das finde ich so spannend, was jetzt viele nicht mitbekommen würden, weil sie halt sich nur in ihrer Tech-Software-Bubble bewegen. Deswegen danke auf jeden Fall dafür, weil ich mag immer, dass wir den Horizont so aufbrechen.
Voll. Das ist schon echt cool. Du hattest doch eben noch, da war auch irgendwie der erste Teil noch mit dabei, ne? Oder? Hast du nicht auch so eine zweiteilige Frage gerade? Ich überlege die ganze Zeit. Wir müssen unsere Fragen kürzer stellen.
Meine Frage war tatsächlich ja nur, was sind so die Fehler, die man machen kann?
Genau,
und Michael hat das jetzt aus Investorensicht gesehen beantwortet. Ich weiß nicht, ob das aus was du bei Startups wirklich auch nochmal siehst, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich gründe heute, was sind meine Fehler, die ich machen kann? Das wäre vielleicht noch spannend.
Das wäre auch nochmal eine gute Frage. Also wenn ich jetzt die Startups so sehe, mit denen ich zusammenarbeite, dann ist es oft so, dann haben wir oft so dieses Thema am und im Unternehmen und manche verlieren sich im Unternehmen und gewinnen kaum noch Distanz irgendwie zu dem operativen Geschäft. Das ist dann auch ein Sales-Thema, das wisst ihr, ich bin auch viel im Sales unterwegs und man verliert sich auch dann als Unternehmer oft in kleinteiligen Dingen und nimmt sich nicht mal ein bisschen zurück und überlegt mal, Mensch, wie ist denn das Big Picture, wie ist denn die Vision, wie ist denn mein Nordstern eigentlich so, wo sollen die Reise hingehen, was eint uns und womit könnte ich dann vielleicht auch in der Ansprache einen potenziellen Investor überzeugen und begeistern. Das ist aber der zweite Schritt. Erstmal brauche ich ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung und dann kann ich mir überlegen, wie transportiere ich das ganze Ding. Da machen sich viele viel zu wenig Gedanken drüber, gehen zu wenig raus, sind zu wenig im Markt unterwegs. Also ich kann im stillen Kämmerlein mir 1000 schöne Ideen spinnen, aber wenn ich dann mal rausgehe in die Pflegelandschaft rein, dann muss es wirken. Und wenn es dann keiner braucht, dann brauche ich auch den Investor nicht fragen, weil das macht dann wenig Sinn, ist die falsche Reihenfolge. Also ich muss erstmal eine Verankerung haben. Was macht man sonst falsch? Sonst hat man oftmals eine zu hohe Unternehmenswertvorstellung, sehe ich auch ziemlich oft. Da erzählen sie mir dann immer irgendwas von Equity Story und wir müssen doch ein großes Imperium schaffen und wir müssen doch irgendwann ganz viel Geld haben nach 5 Jahren, damit wir alle nicht mehr arbeiten brauchen. Das ist ja super. Das finde ich ja toll. Also, aber es muss ja irgendwie auch realistisch sein. Und ganz ehrlich, die sind ja auch nicht alle auf den Kopf gefallen, die Investoren. Die beschäftigen sich jeden Tag mit diesen Themen und schauen sich das an und schauen sich auch mal an, wie plausibel ist denn sowas eigentlich? Und gibt es denn so ein Market Fit und gibt es ein Proof of Concept? Gibt es überhaupt schon Pilotkunden und wo steht dieses Unternehmen? Und natürlich können auch Ideen, die noch gar nicht umgesetzt wurden, Millionen oder Milliarden schwer sein. Das gibt es, aber das sind die aller wenigsten Ideen und die meisten Ideen sind einfach bodenständige Ideen, die ich habe. Die haben einen gewissen Innovationsgrad, ja, aber das sind keine Game Changer in der Regel, mit denen wir jetzt in der Pflegelandschaft da unterwegs sind oder im Healthcare-Bereich. Da sind die ganz, ganz wenigen sind echte Gamechanger, sondern das sind interessante, super spannende Produkte, aber man muss sie schon ein bisschen realistisch einsortieren und da habe ich manchmal so ein bisschen Magenkrummeln, wenn ich das dann sehe, weil wenn du mit ganz unrealistischen Forderungen da reingehst, dann bist du halt auch nicht erfolgreich. Das ist ein Thema, dann schlecht aufbereitete Unterlagen ist ein Thema, also wenn ich mich verkaufen möchte und letztlich ist es ein Sales-Thema. Ja. Letztlich ist Investorenansprache ein klassisches Sales-Thema, wo ich ja auch gucken muss, Mensch, wer passt denn eigentlich zu meinem Produkt, an wen muss ich mich denn wenden und zahlt der was dafür? Dann will der auch eine Gegenleistung haben und die Gegenleistung muss aber sein in dem Fall, dass ich verdammt nochmal meine Unterlagen sauber aufbereite. Dann muss ich meine Finanzen im Blick haben, dann brauche ich einen schlüssigen Finanzplan, dann muss das ganze Ding plausibel sein und dann muss ich ein anständiges, übersichtliches Pitch-Deck haben und ich brauche einen guten One-Pager und ich sollte nach Möglichkeit auch eine ordentliche und eine sehr sauber strukturierte Internetseite haben, wo ich die Informationen schnell erfassen kann, weil wenn ich so ein VC habe oder einen anderen großen Player, Family Office, die kriegen halt jeden Tag ihre 20, 30, 40, 50 Pitch-Decks auf dem Tisch und ich habe die Wahl. Und dann muss man ein bisschen hervorstechen, muss möglichst prägnant und auf dem Punkt sein. Man sollte auch mal überlegen, ob man nicht einen Partner mit dazu nimmt. Da sind wir jetzt bei uns. Wir haben gesehen, dass es doch bei ganz vielen Sinn macht, dass wir die überhaupt erstmal investment-ready machen.
Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Ja.
Also, dieses investment-ready, das ist schon irgendwie ein Thema, wo ich dann auch sage, okay, ich würde mal sagen, 80% der Startups, die bei uns anfragen, sind es nicht.
Okay. Das ist schon echt crazy. Ich hätte gar nicht, also mir war schon klar, dass das, ne, also, weil das wäre für mich das Erste, das ist ja der nächste Punkt, ist ja, also wenn ich gründen will, wie komme ich an Investoren, ne, wo finde ich die, ne, wer hat Kontakt auf all diese ganzen Geschichten? Das ist ja noch so der zweite Punkt, aber der erste Punkt ist ja wirklich, okay, jetzt habe ich eine Idee, mit der will ich an den Markt und dann ja sitze ich da und denke mir so, okay, alles klar, wer...
Die Welt hat drauf gewartet.
Genau, die Welt hat drauf gewartet. Vielleicht bin ich schlau gewesen, habe mir schon mal von ein paar potenziellen Kunden mal ein Feedback geholt, die finden das auch ganz geil. Und dann sitze ich da und denke mir, okay, alles klar, jetzt habe ich auch noch womöglich angefangen auszurechnen, okay, wie viel brauche ich, was kostet das und den ganzen Kram, einen guten Finanzplan. Und spätestens dann sitze ich da und denke mir, ja, und nu? So, und bei diesem und nu kommen so Menschen wie du dann ins Spiel.
Genau, wir machen das ja nur im Elderly Care und im Healthcare-Bereich. Das ist unser Fokus. Wir wollen gar nicht breit sein, wir wollen ganz spitz sein. Diese Zielgruppe kennen wir nämlich ziemlich gut. Mhm. Wir haben ein paar hundert Strategen, die wir kennen. Wir kennen viele VCs, Private Equities, auch einige. Und alle anderen Sparten mittlerweile auch, wo ich wie die Jungfrau ja zum Kinde gekommen bin vor 2 Jahren dazu, weil ich einfach gesehen habe, der Bedarf ist groß und ich habe Anfragen bekommen von Unternehmungen aus dem Healthcare-Bereich, die gesagt haben, Mensch, wir suchen einen Partner für Wachstum, kannst du uns da helfen? Und dann habe ich 2, 3 Nächte drüber geschlafen und dann sind wir den Weg gegangen und seitdem kriegen wir jeden Tag Anfragen von Unternehmen, die eben passende Partner, wir nennen das manchmal auch nicht unbedingt immer nur Investoren suchen, sondern Partner suchen. Das hat dann auch viel mit einem guten Match einfach zu tun und da kommen wir dann ins Spiel und machen wie so eine Persona, müsst ihr euch vorstellen. Also wir entwickeln so ein Ziel, so eine Zielvorstellung und fragen auch die Gründer mal, okay, was ist denn eigentlich eure Vorstellung von dem Unternehmen in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Wie lange wollt ihr das machen? Habt ihr noch ein Privatleben? Wollt ihr wieder eins? Wie sieht der Weg aus? Habt ihr Kinder? Was ist denn eure Vorstellung? Wie viel wollt ihr arbeiten? Und was stellt ihr euch eigentlich so vor für einen Partner? Wie soll der aussehen? Soll der euch in Ruhe arbeiten lassen? Soll der euch unterstützen? Soll der aus dem Markt kommen? Es gibt viele, viele Fragen, die dann zu klären sind. Und das analysieren wir erstmal. Und dann schaffen wir so eine Persona, beschreiben das Zielbild letztlich. Und dann schauen wir uns an, wer von all den Kontakten, die wir schon haben, aber auch von den Kontakten, die wir noch nicht haben, aber ansprechen können, weil wir die auch in Datenbanken haben natürlich und auch teilweise jetzt auch schon sehr gut kennen. Inzwischen wird er immer größer. Wer kommt in Frage? Das ist dieses Parship-Thema. Wir versuchen dieses Matching möglichst zielgenau zu machen. Aber das ist halt auch wie bei so einer Partnerschaft auch. Es passt halt auch nicht jeder Partner zusammen. Deswegen muss man auch eine gewisse Anzahl an Partnern sprechen und ansprechen und dann auch im Dialog sein. Und dieser Dialog geht dann auch manchmal noch einige Monate. Der kann auch mal noch viel länger gehen. Und dann gibt es eben auch Unterstützung im Datenraum. Unterlagen müssen aufbereitet werden. Dann nach möglich, also Legal-Themen, also rechtliche Themen und anderes, Vertragsgestaltung und so weiter und so fort. Da gibt es dann viele Themen hintendran. Und schön ist dann in unserer Rolle, wir werden von beiden Seiten als Advisor quasi genutzt. Die Investoren rufen uns nach Gesprächen ganz oft an und sagen, Mensch, wie bewertest du denn jetzt eigentlich das? Obwohl wir ja das Target letztlich vertreten, aber die sehen uns quasi so als Informant für die Pflegebranche, kann man sagen, oder für den Healthcare-Bereich. Und das ist natürlich spannend, weil wir dann so eine Mittelsrolle haben. Das ist super interessant.
Ja, ja.
Was würdest du also wenn du allen Gründern da draußen, Gründerinnen was mitgeben könntest, nach dem Motto so, Leute, das habe ich jetzt so oft gesehen, lass den Quatsch. Wenn du da eine Sache nennen könntest, die so richtig besonders auffällig ist, die so aber auch absoluter Quatsch ist, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber vielleicht so halber Quatsch ist, was wären das?
Gibt's also ich weiß gar nicht, ob ich auf die Frage jetzt so ganz konkret antworten kann. Was ich sehe, was ich total wichtig finde, ist Durchhaltevermögen. Also das sehe ich auch bei ganz vielen. Also Lasting-Quatsch gibt es auch. Das ist sehr individuell, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja. Ich finde Durchhaltevermögen, wenn ich ein Produkt habe, was wirklich einen Impact schafft, dann brauche ich gerade im Pflege- und Healthcare-Bereich echt Durchhaltevermögen. Ich habe so einen Leitsatz für mich, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, heißt der. Das heißt, manchmal muss ich halt auch einfach mal weitergehen. Auch wenn diese tiefen Täler kommen, und die kommen ja in jeder Unternehmerstory, egal wie erfolgreich, jeder hat ja seine Täler, durch die er läuft, muss ich einfach mal weiterlaufen, muss da durchlaufen und dann kommen irgendwann wieder bessere Zeiten. Es geht aber nur mit Aktionismus, also nicht mit blinden Aktionismus, aber mit Aktivität, möchte ich mal sagen. Das heißt, ich muss weitermachen und ich brauche ein Durchhaltevermögen. Und so eine Branche, zu denken, dass man so eine Branche erobert, und das wisst ihr selber, in 1-2 Jahren die Erwartungshaltung zu haben, das funktioniert einfach nicht, sondern ich muss einfach dranbleiben und die Branche muss auch sehen, dass ich eine Nachhaltigkeit habe und nicht ein Startup, was jetzt auf einmal aufflammt und dann gleich wieder weg ist, gibt's ja durchaus auch.
Würdest du da sagen, dass du ergo auch viele Unternehmen gesehen, dass sie zu früh aufgegeben haben?
Ja, die gibt's. Also aufgeben ist immer so eine Sache. Manchmal ist Aufgeben auch gut. Also es kommt immer drauf an. Also wenn der Case halt einfach nicht funktioniert. Und irgendwann hatte ich mal ein Gespräch, da hat mich mal jemand gefragt, wann ist es eigentlich ein guter Case und wann ist es ein schlechter Case? Ich glaube, ein ganz schlechter Case ist es, wenn ich 16, 17 Stunden arbeiten muss jeden Tag und ich komme immer noch nicht über die Runden und ich habe immer noch keinen Impact geschaffen. Dann ist es einfach ein schlechter Business Case auf Dauer. Das mag für die ersten 1-2 Jahre nötig sein, aber nicht auf Dauer. Mhm. Und ich glaube, man muss dann schon schauen, macht es Sinn, also einen toten Gaul noch toter zu reiten, macht halt auch keinen Sinn irgendwann. Irgendwann muss man halt auch mal sagen, okay, irgendwann ist auch mal Schluss. Also das ist mal abgesehen von den rechtlichen Themen, die dann auch irgendwann mal kommen können, wenn es nicht gut läuft. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Muss ich vielleicht auch mal selber erkennen, dass es nicht gut läuft. Also manchmal macht abschließen dann auch Sinn, um was Neues machen. Manche sollten sich auch mal selber fragen, was sie eigentlich wirklich wollen in ihrem Leben. Das sehe ich auch, weil man kann das gar nicht trennen. Bei Unternehmern, junge Unternehmer, egal, die ein junges Unternehmen haben, hängt privat und beruflich halt auch total oft zusammen.
Ja.
Und das ist halt schon eine Frage, die sich irgendwie aufdrängt, will ich das die nächsten 20 Jahre genauso machen? Wenn ich dann noch Kinder habe, wenn ich noch eine Frau habe, wenn ich noch einen Mann habe, wie auch immer, dann sollte man sich das mal ein bisschen spiegeln, ob das so gesund ist auf Dauer und ob das so auf Dauer gut gehen kann, glaube ich. Und dann macht durchaus, aufgeben würde ich es jetzt nicht nennen, aber abschließen mit einem Thema, macht total Sinn. Manche geben zu früh auf, das sehe ich aber auch. Das liegt dann manchmal auch daran, dass sie nicht das Durchhaltevermögen haben, dass sie einfach nicht die langfristige Vision haben, sondern sich von kleinen Rückschlägen quasi aus der Ruhe bringen lassen und dann schnell den Bettel hinschmeißen, weil Unternehmertum ist teilweise ein sehr, sehr holpriger Weg. Also wenn man denkt, die ersten Jahre, das ist ein Zuckerlecken, dann ich habe selber jetzt seit 2,5 Jahren wieder ein Unternehmen und davor schon mehrere Unternehmen aufgebaut, da weiß man, was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen.
Ja.
So, und dann, wenn ich das nicht habe oder ein Management-Team, wenn es zwei Gründer sind zum Beispiel, ich erlebe ganz, ganz oft, dass die nicht miteinander so grün sind. Oder der eine zum anderen sagt, Mensch, du bist für alles, was nach draußen angeht, verantwortlich. Du hast die Hauptrolle und ich verziehe mich hier ins stille Kämmerlein zurück und mach mal so mein Ding. Das sind so unterschiedliche Ausgangsbasis. Funktioniert ganz oft gar nicht gut.
Das ist schon mal echt. Richtig, richtig, richtig gute Tipps, würde ich sagen. Also mal so kleiner Hinweis an die Community. Leute, wenn ihr gründen wollt, ich habe gerade so gefühlt das Ding, ich habe so 45 Millionen Sachen gerade im Kopf, so wo ich da sitze und mir denke, so ja, so viel Impact in so kurzer Zeit, das ist mal eine der Folgen, wo wir auch mal wirklich Impact schaffen. Aber das finde ich übrigens schon mal sehr geil. Sonst quatschen wir ja immer relativ viel auf. Aber diese Folge ist mal tatsächlich eine von uns mit einem Gast, der richtig Impact hat. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil das ist, ich glaube, du hast, also gerade so speziell in unserer Bubble, in der wir unterwegs sind, du hast ja gerade in dieser Software-Bubble, hast du ganz viele, die so sagen, ja, ich mache mich jetzt, egal womit, sei es, weil jeder glaubt, okay, ich werde dann Coach oder sonst irgendwie, aber ich mache mich jetzt einfach mal selbstständig. Und es ist ja völlig wurscht, ob ich ein großes Unternehmen gründen will, ein kleines Unternehmen, ob ich Solopreneur werde, ob ich irgendwie was aufbauen will, eine große Marke, da tralala. Alleine diese ganzen Punkte, die man berücksichtigen muss, die du eben gerade schon gesagt hast, habe ich so das Gefühl, darüber sind sich viele gar nicht im Klaren darüber. So, ja, ich mache mich mal selbstständig und dann auf einmal so, oh, ach so, ich muss mich privat versichern, jetzt muss ich Steuer bezahlen, also Umsatzsteuer, was ist denn das eigentlich? Weißt du, so all diese ganzen Dinge, wo du da sitzt und dir denkst, okay, alles klar, wir fangen doch nochmal bei Null an. Das ist so oftmals mein Empfinden mittlerweile auch, weil irgendwie so, ne, den Leuten wird ja auch gespiegelt, so, ja, angestellt sein ist ja doof, selbstständig sein verdienst du ja viel mehr. Also das ist zumindest so was in unserer Bubble auch sehr häufig vorkommt. Die Pflege ist da zum Glück etwas anders, habe ich das Gefühl.
Und nicht jeder ist ein guter Selbstständiger, ist ein guter Unternehmer und nicht jeder ist ein guter Angestellter. Ich glaube, nach 20 Jahren bei mir, ich wäre ein schlechter Angestellter in der Zwischenzeit. Ich wüsste gar nicht, ob ich das noch könnte. Mhm. Ich müsste mit unglaublich viel Freiraum ausgestattet sein wahrscheinlich, damit ich das noch könnte. Es gibt Menschen, die brauchen einfach ganz viel Freiheit und brauchen dieses Unternehmerische. Mhm. Auf der anderen Seite kaufst du dir aber damit neben dieser Freiheit natürlich auch die völlige Eigenverantwortung ein. Und wenn du halt mal 8 Wochen krank bist, dann ist es halt anders, als wenn ich 8 Wochen in einem großen Unternehmen krank bin oder in einem mittelgroßen Unternehmen krank bin, wo das kompensiert wird.
Ja.
Und das muss man halt einfach auf dem Schirm haben. Es hat alles für und wider. Und ich glaube, es gibt gar nicht den Weg, jetzt alle müssen Unternehmer werden, um Gottes Willen, das wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Und alle müssen angestellt sein, wäre auch nicht gut. Ich glaube, jeder muss für sich selber eine Entscheidung treffen und es auch einfach mal ausprobieren. Also es heißt ja nicht, dass ich Unternehmer das Leben lang sein muss und dass ich nicht auch mal eine Idee einfach umsetzen darf. Wenn ich eine Idee habe, erlebe ich ganz oft, es haben ganz viele Leute gute Ideen. Die wenigsten setzen die aber um, weil sie nicht den Mut haben, es einfach zu tun, weil sie auch einfach natürlich in ihrer Gemütlichkeit, teilweise im Anstellungsverhältnis, ist das ja auch, da will ich gar nicht schlecht reden, Gottes Willen, da hat jeder seinen Druck und jeder seine Verantwortung, aber selbstständig ein eigenes Produkt in den Markt zu bringen und als Unternehmer zu agieren, ist nochmal was anderes, als im Angestelltenverhältnis bei jemand anderen auf der Payroll zu stehen, weil da geht's dir nicht an den eigenen Geldbeutel so sehr, wie wenn du selber aufbaust. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt jeden oder jede, die ich kennengelernt habe, egal ob sie wieder im Angestelltenverhältnis sind oder jetzt erstmal nicht und es vorher war, ne, ich kenne keinen, der irgendwie sagt, oh, ich bereue es total, dass ich mich mal selbstständig gemacht habe, sondern jeder sagt, es ist die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder zurück bin, aber ich habe sehr viel dadurch gelernt oder ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das jetzt seit 2 Jahren mache und es ist einfach das Geilste. I don't know, wo die Reise hingeht, ne, am Ende, aber es hat mich jetzt schon, allein diese Reise war es schon wert. Auch das ist immer noch was man, glaube ich, wie gesagt, das muss auch nicht jeder machen, nicht, dass jetzt jeder sagt, oh, die Reise nehme ich auf jeden Fall mit, oder vielleicht auch doch, I don't know, aber so, wie gesagt, ich kenne keinen, der sagt, das war ein Fehler. Also, glaube ich, wenn man wirklich daran glaubt, und das ist auch okay, glaube ich, an was zu glauben, was am Ende vielleicht gar nicht sich so umsetzen lässt, wie man es geglaubt hat, aber wenn man daran glaubt und sagt, ich mache das jetzt und ich habe auch die Möglichkeiten und ich traue mich was, dann kann es einen nur weiterbringen, egal ob es jetzt das kleine Unternehmen, das große Unternehmen oder die persönliche Reise ist, also von daher sehe ich da drin schon sehr viel Wert.
Was ich auch sehe, ist, dass es gut ist, wenn du ein bisschen ein Typ bist, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen provokant, sage ich jetzt mal. Aber das ist, wenn du nach außen hin auftrittst und du gründest so eine Unternehmung, ist auf jeden Fall gut, wenn du ein bisschen anders bist vielleicht, wenn du in Erinnerung bleibst auch, wenn du nach vorne gehst ein Stück weit. Also du musst schon, ja, also es darf nicht diese 9-to-5-Mentalität sein, sage ich jetzt mal. Und es darf auch mal ein bisschen extrovertiert sein. Es darf auch mal ein bisschen nach vorne sein. Und es darf auch gerne mal ein bisschen anders sein. Also dieses ganze Thema, wo ich mich so einfügen muss in so ein Korsett oder so, das sind nicht die Unternehmer, die ich kenne. Die Unternehmer, die ich kenne, die erfolgreich sind, das sind in der Regel, sind das echte Typen. Also egal, das ist ohne Bewertung, aber die bleiben in Erinnerung. Wenn ich die treffe, die bleiben in Erinnerung. Voll. Das ist nicht so 0815. Ne?
Ja, total. Also ich kann nur, mein wichtiges Learning, ich war auch 8 Jahre lang selbstständig zwischendurch, habe Versicherungen und Immobilien gemacht, selbstständig. Was ich mitgenommen habe, unterm Strich als Allerwichtigstes, ist unternehmerisches Denken und Handeln. Auch selbst für mich als Angestellter. Das heißt, du fängst einfach ganz anders an, deinen täglichen Job anzugehen, weil du machst ihn, als wenn es deine eigene Firma wäre. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Ganz viele Unternehmen wollen das ja von ihren Leuten, also gerade bei uns im Vertrieb ist das ja eine der Dinge, wo sie immer kommen und sagen, ey, du musst als Unternehmer im eigenen Unternehmen denken. Und dann sitzt du da.
Und dann ist Territory.
Ja, genau. Und dann sitzt du da und denkst du so, ja, aber bitte, ihr lieben Leute, wo sollen die das denn herkönnen, wenn sie nie selbstständig waren? Ja. Also ihr könnt doch nicht verlangen von jemandem was er nie gemacht hat. Wo soll der das Wissen her haben? Also, ne, wenn du nie irgendwie mal am Jahresende einfach mal eine Gewinn-Verlust-Rechnung gemacht hast, um mal zu gucken, nur für dich alleine auch, ne, und für den Steuerberater übrigens auch, um mal zu gucken, okay, ist das eigentlich profitabel, was ich mache, oder sitze ich hier am Existenzminimum so ungefähr und komme so jeden Monat gerade rüber und muss eigentlich Frank Rosin rufen, damit er mir mein Restaurant rettet, so ungefähr. Also, das finde ich, sind halt so diese Dinge, das kannst du nicht erwarten, aber das ist für mich. Also für mich jetzt so im Nachhinein wäre das Hauptlearning, was ich aus dieser Zeit wirklich mitgenommen habe. Einfach, egal, was ich mache, ich habe einfach immer diesen Blick von oben drauf. Und dann, das ist auch für jeden, der angestellt ist, einfach nochmal ein riesen Fortschritt in der persönlichen Entwicklung, weil du einfach ganz anders an Dinge rangehst.
Ich habe mir einen Adler auf meinen Unterarm tätowieren lassen. Der erinnert mich immer an diese Adlerperspektive, an diesen Blick von oben, was du gerade meintest. Genau deswegen habe ich mir den da drauf gemacht, weil du verlierst dich nicht so im Klein-Klein, was wir vorhin schon hatten. Du gewinnst Abstand. Und spannend ist auch bei Adlern, wenn die ein Ziel entdecken irgendwo unten, dann stürzen die sich da drauf. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz schönes Bild, was für Startups auch gut ist, glaube ich, ja.
Das ist grandios tatsächlich. Bei mir steht If Not Now, Then When auf dem Arm, was übrigens, glaube ich, auch der zweite große Tipp für Startups wäre. Also so aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich das nur jedem irgendwie ans, was du ja auch eben schon sagtest, ey, wenn du eine Idee hast, die von der du glaubst, die muss jetzt raus in die Welt, ja dann bitte. Was hält dich davon ab? Außer deine
eigene. Die gerne auch mal challengen. Gerne auch mal mit ein paar Leuten, mit Freunden, mit Bekannten einfach mal challengen. Komm beim Abendessen, ich erzähle euch mal was ich vorhabe. Und ihr sagt mir mal, ob ich der letzte Splinige, was auch immer bin, oder ob das eine richtig geile Idee ist. Mal offensiv auch Kritik mal zulassen und dann auch mal sagen, okay, ich will euch das jetzt mal erzählen und dann auch mal Rückmeldungen einholen. Und dann go for it. Ja.
Sehr schön, damit wir in diesem Inspirationsvibe einfach aus dieser Folge rausgehen, werde ich jetzt nicht über mein Totenkopf-Tattoo sprechen. Da ich ja immer die Spielverderberin bin, was die Zeit angeht, wir sind schon fast wieder bei einer Stunde gelandet, aber wir sind immer drauf eingestellt. Also was ich auf jeden Fall mitnehme aus der Unterhaltung, ist, dass ganz viele Basics tatsächlich noch nicht da sind, wo sie sein könnten oder müssten. Entweder schafft man das alleine oder es gibt eben Leute wie dich, Michael, wo man sich auch mit verbinden kann. Jetzt natürlich in dem Fall nur für die Pflege, aber es gibt es sicherlich auch für andere Bereiche, wo man sich dann einfach Investoren ready machen lassen kann, so wie du es vorhin gesagt hast. Und dann kann man mit seiner Idee eben vielleicht auch den richtigen Investor, egal ob Angel-Investor oder Family-Investor oder was auch immer dahinter am Ende das Wichtige oder Richtige ist, catchen. Wir sollten uns alle ein bisschen was trauen, aber trotzdem sollten wir auch ein bisschen drüber nachdenken, ob wir einen Fit haben da draußen. Nicht jede coole Idee, die irgendwie beim Feierabendbier mit den Freunden entstanden ist, ist am Ende auch wirklich ein Business Case, auch wenn es manchmal so cool wäre, wenn es so ist. Und einfach mal trauen und das mitnehmen, was kommt. Das würde ich jetzt mal so mitnehmen. Würdest du noch was hinzufügen, Michael?
Ja, der Totenkopf erinnert mich an die Endlichkeit. Man sollte also mit der Zeit sehr behutsam umgehen, ehrlich gesagt. Auch ein guter Tipp für dich.
Im Hintergrund auch noch perfekt dazu. Ja, also man sieht, wir sind im Sales, weil wir können gutes Storytelling mit den wenigsten Dingen, die wir haben. Michael, es war mir wirklich eine Freude, dass du dabei warst, weil du halt wirklich Impact gebracht hast. Also ich glaube, hier sind einige, die das hören, die vielleicht darüber nachdenken zu gründen oder schon gegründet haben, aber die Sachen nochmal überdenken. Aber weil es auch den Horizont erweitert hat, wir sind ein bisschen aus unserer Tech-Bubble rausgekommen und sehen auch, dass KI in anderen Bereichen viel, viel mehr Impact hat als in unserer kleinen Welt. Und ich kann nur sagen, danke, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt tatsächlich und freue mich auf die nächste Folge, wenn wir Startups mit Kindern vergleichen.
Da laden wir dich auf jeden Fall wieder zu ein. Da kannst du jetzt schon von ausgehen, weil das hast du angestoßen. Da musst du dann durch. Da machen wir eine schöne Folge draus. Gucken wir mal, ob wir noch vielleicht jemanden, der aus dem Kinderbereich kommt, mit dazu nehmen. Dann haben wir nämlich die andere Sicht.
Sehr cool. Da freue ich mich total drauf. Danke. Danke für eure Einladung auch. Und ich fand es sehr, sehr lustig, auch mit euch zu sprechen und total spannend auch, weil ich glaube, da ist doch einiges dabei für den einen oder anderen hoffentlich. Ja.
Total, total. Auf jeden Fall. An euch da draußen bleibt mir nur Danke zu sagen. Ihr hört uns ja jeden Mittwoch auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf LinkedIn, Instagram, TikTok. Vernetzt euch vor allen Dingen mal mit Michael, gerade wenn ihr in der Startup-Welt unterwegs seid, auch völlig egal, ob in der Pflege oder nicht, weil ich glaube einfach, also erstens kann ich euch aus Erfahrung sagen, weil wir uns ja einfach auch schon persönlich kennen, ist ein super guter Typ. Zweitens, all das, was er so weitergibt, ist halt richtig Impact, wie Aline eben schon sagte, für jeden, der gründen will. Und vielleicht schaffen wir es ja auch gemeinsam, Michael, mal so ein bisschen die Pflege doch in dieses Licht zu kriegen, wo wir sie eigentlich gerne haben möchten, weil ich glaube, das ist das Herzensthema, was wir zwei auf jeden Fall haben. Das ist der Grund, warum wir auch mit Überblick in der Pflege unterwegs sind. Für uns ist das immer, wenn wir in der Pflege irgendwas machen, ist das fürs Herz. Der Rest ist unser Business. Die Pflege ist fürs Herz, weil wir einfach wirklich was bewegen, weil wir immer sehen, dass es wichtig ist. Deshalb vielen, vielen Dank für all dein Wirken auch in dem Bereich an der Stelle mal.
Danke, hat mich sehr gefreut. Danke euch nochmal.
Bis dann.